Wenn es um dieses Thema nachhaltige Entwicklung geht, Bildung für nachhaltige Entwicklung, wer muss da eigentlich gebildet werden? Die in den ärmeren Ländern oder wir?
Natürlich beide. Und eine zweite Unterscheidung ist noch hinzuzufügen, nämlich einmal muss man eine Bildung haben für die normalen Menschen, sowohl in den reichen Ländern als auch in den armen. Und zweitens muss man auch eine Bildung schaffen für diejenigen, die die Politik machen, die die großen Entscheidungen treffen, die Strukturentscheidungen, die so unendlich viel Einfluss haben darauf, wie wir alle leben.
Von denen denken wir eigentlich, sie seien gebildet.
Ja, das denken wir von Ihnen, aber Sie sind gebildet in dem Sinne, dass Sie die meisten Fakten kennen oder wenigstens kennen sollten, die wissenschaftlichen Fakten und so weiter. Aber das Grundproblem ist eben eines der Werte auch. Zum Beispiel, wie kann man ausbalancieren die Interessen der gegenwärtigen Generation gegen die zukünftigen Generationen? Das ist kein wissenschaftliches Problem, sondern ein ethisches Problem. Und mit diesem ethischen Problem setzen sich die Politiker, glaube ich, viel zu wenig auseinander.
Haben Sie da Ideen, wie das in der Praxis aussehen könnte? Also in einer Welt, wo sich ja auch gerne der schwarze Peter zugeschoben wird. Wenn wir aus der westlichen Welt in sich entwickelnde Staaten schauen und sagen, was die jetzt da an Industrie aufbauen, das verschmutzt die Umwelt noch mehr. Und die dann sagen, ja, wir roden unsere Wälder, um euch beliefert zu haben mit den Rohstoffen und dergleichen mehr. Und deshalb ist bei uns die Umwelt jetzt so zerstört.
Ja, also ich meine, alle Leute, die in der Politik erfolgreich sind, sind gut darin, anderen den schwarzen Peter zuzuschieben und sich selber für unschuldig zu erklären. Das ist klar. Aber die Probleme sind einfach zu ernst, als uns damit aufzuhalten mit Fragen, wer hat jetzt wie viel Schuld? Wir müssen diese Probleme lösen. Und um diese Probleme lösen zu können, müssen auch die reicheren Länder kompromissbereit sein. Die reichen Länder sagen halt, wir haben eine sehr privilegierte Position erobert. Wir haben 80% oder so des Weltproduktes. Und das soll auch so bleiben. Also, wir sehen die Lösung der Umweltprobleme darin, dass die Chinesen eben weniger schnell wachsen, dass die Inder weniger schnell wachsen. Die können nicht alle auch jetzt mit großen Autos rumfahren und so weiter. Denn das ist ja mit der Nachhaltigkeit nicht vereinbar. Und darauf ist natürlich die ganz plausible Antwort der Armen. Ihr habt es lange gut gehabt. Und wenn jetzt jemand den Gürtel enger schnallen muss, dann sind das in erster Linie mal die reichen Länder.
Kann das per Einsicht passieren oder muss es da Verordnungen geben?
Es muss auf jeden Fall Verordnungen geben, aber diese Verordnungen durchzusetzen, braucht man natürlich Einsicht. Denn das müssen die reicheren Länder schon freiwillig tun. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass man oft Reformen anzetteln kann, die tatsächlich für mehr oder weniger alle Menschen von Vorteil sind. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Sie wissen, es gibt alle möglichen sehr modernen Technologien, die die Verschmutzung, die durch Fabriken zum Beispiel oder Elektrizitätswerke angerichtet wird, sehr stark verringern. Diese Innovationen werden patentgeschützt und sind deswegen relativ teuer. Denn diejenigen, die das erfunden haben, die wollen natürlich für ihre Erfindung bezahlt werden. Das hat aber jetzt die Auswirkung, dass viele, vor allen Dingen in den ärmeren Ländern, diese Erfindungen nicht benutzen wollen, weil die sich sagen, da machen wir lieber nach dem alten sowjetischen Modell ein neues Elektrizitätswerk, weil das billiger zu bauen ist, als jetzt den Innovatoren, die diese modernen Werke erfunden haben, denen Patentgebühren in Rachen zu werfen. Es wäre viel besser, wenn wir jetzt sagen würden, ihr könnt unsere allermodernsten, grünen, sauberen Technologien umsonst benutzen und wir sind bereit, den Innovatoren dafür eine Gebühr zu bezahlen, die sich nach den Gesundheitsauswirkungen oder den ökologischen Auswirkungen dieser Erfindungen richtet. Wenn also meinetwegen der CO2-Ausstoß von Kraftwerken in der ganzen Welt um so und so viele Tonnen zurückgeht, dank einer Erfindung, die jemand gemacht hat, dann bekommt der Erfinder proportional zu diesem Rückgang des Ausstoßes eine Belohnung bezahlt. Denn diese Aufpreise mit Monopolpatenten führen sehr vorhersehbarerweise dazu, dass die Erfindung sich nicht durchsetzt, dass sie nicht weit benutzt wird. Genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
Nun geht die UNESCO in ihrem Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung ja auch dahingehend, dass sie kleine Initiativen unterstützt. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel, dass Initiativen an Schulen gehen, dass dort den Kindern beigebracht wird, welche schädlichen Inhaltsstoffe in Handys sind, dass sie nicht achtlos wegwerfen. Wie sähe das auf der anderen Seite des Kontinents aus? Wie müsste da Bildung für nachhaltige Entwicklung vor Ort bei den Menschen aussehen?
Also ich würde als wichtigstes Moment Folgendes herausstreichen. Es gibt etwas, was die Ökonomen den Demonstration-Effekt nennen. Der Demonstration-Effekt ist der, dass Leute, die Mittelklasse sind oder drunter, sich mit dem Lebensstil von reichen Leuten identifizieren und diesen Lebensstil gerne nachahmen. Also wenn man ein bisschen Geld hat, dann sagt man, die reichen Leute scheinen Scotch-Whisky zu trinken, also trinke ich jetzt auch mal Scotch-Whisky. Der schmeckt zwar nicht so gut, aber ich werde mich schon irgendwie dran gewöhnen. Also man sieht in Afrika zum Beispiel, vor allen Dingen im französischen Afrika, die Leute essen Baguettes. Das ist zwar nicht billig, aber wer es ein bisschen zu was gebracht hat, isst lieber Baguettes als irgendein Essen, was also traditionell zum afrikanischen Menü gehört. Genauso in Indien. Man guckt sich ab, die sehen ja alle fern, die sehen also Programme aus Amerika, aus Europa, wie wohlhabende Leute so leben. Und die sehen halt, wenn man wohlhabend ist, da fährt man BMW oder man fährt einen Mercedes oder wenigstens mal einen Volkswagen. Und das wollen wir jetzt auch haben. Wir wollen ein eigenes Auto haben und so weiter. Und hier wäre es eben sehr schön, wenn die Personen in den Entwicklungsländern sich besinnen könnten auf ihre eigenen Kulturen, die gar nicht so konsumfreundlich gewesen sind wie unsere. Die östlichen Kulturen waren eigentlich mehr aufs Besinnliche ausgerichtet, mehr auf geistiges und geistliches Denken und Leben. Zum Beispiel gibt es sehr viel Vegetarianismus in Indien und auch in China. Und das geht jetzt weg, weil die Leute sich halt sagen, wenn die Amerikaner bei McDonald's essen, dann möchten wir auch bei McDonald's essen. Diesem Demonstration-Effekt entgegenzuwirken und zu sagen, nein, wir müssen auf unseren Werten, auf unserer Kultur bestehen, uns auf sie besinnen und andere Wege finden, dieselben Probleme zu lösen, die die westlichen Länder auf falsche Art gelöst haben.
Nur im Endeffekt, wer ist es dann, der diese Werte vermittelt oder diese Werte zurückvermittelt? Sind wir das vom Westen, die dann wieder kommen und sagen, ihr besinnt euch doch mal auf eure eigene und alten Traditionen und Kulturen? Oder gibt es da Bewegungen in den Ländern selbst?
Na, die Bewegung muss natürlich aus den Ländern selber kommen. Wir hätten keine Glaubwürdigkeit, wenn wir jetzt nach Indien gehen würden und denen erzählen würden, woraus ihre Kultur besteht. Das ist ihre Kultur, das müssen sie selber machen. Was wir tun können und tun sollten, ist, wir sollten vermeiden, unsere Werte dort massiv hineinzuvermitteln. Denn was wir jetzt tun, ist, wir schicken alle unsere Firmen oder wir lassen alle unsere Firmen nach China gehen, nach Indien gehen und wir sagen also, wir wollen unser deutsches Exportgeschäft aufmöbeln und die beste Art und Weise, das zu machen, ist, den Indern BMWs zu verkaufen und Mercedes zu verkaufen. Und wie machen wir das? Naja, wir machen Werbung und wir unterschwellig geben den Chinesen zu verstehen, dass sie es nicht wirklich geschafft haben, es sei denn, sie hätten Mercedes. Sie können sich nicht mit irgend so einem zweitklassigen Auto sehen lassen und schon gar nicht mit dem Fahrrad. Und das ist natürlich ganz falsch. Wir müssen also diesen kulturellen Einfluss, den wir ganz massiv propagieren, der führt letztendlich zur Katastrophe. Den müssen wir zurücknehmen und dann werden sich lokale Kräfte ganz automatisch finden, die vielleicht den Chinesen und den Indern und vielen anderen Menschen in Entwicklungsländern beibringen können oder sie daran erinnern können, welche Kultur sie einmal gehabt haben und wie sie vielleicht ein gutes Gegengewicht und ein gutes Gegenmodell gegen die westliche Zivilisation sein können.
Sie selbst, Herr Pogge, sind auch Lehrende an der Universität. Wenn Sie so Ihre Studentenschar vor sich haben und über solche Themen sprechen, was geben Sie Ihren Studenten mit?
Das hängt ganz davon ab, welche Studenten das sind. Ich unterrichte an verschiedenen Universitäten und ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs und habe also hier mal einen Vortrag an der Delhi-Universität zum Beispiel oder in Cape Town oder sonst wo. Mein Hauptplatz fürs Unterrichten ist Yale. Ich bin an der Yale-Universität und dort sind eigentlich Elite-Studenten zu finden. Und diese Studenten werden einmal Führungspositionen irgendwo in der Wirtschaft oder in der Politik bekleiden. Und mit den Studenten ist es am allerwichtigsten, sie auf die Strukturprobleme hinzuweisen. Also zu sagen, dass wir politisch viel verändern müssen, die Regeln wirklich tiefgreifend reformieren müssen, wenn wir Überlebenschancen haben wollen, die nicht nur ein paar Jahrzehnte umfassen, sondern bis ins Jahr 3000 meinetwegen reichen.
Und was sagen Sie in Delhi?
Ja, in Delhi sage ich das, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass man also sich auf die Kultur der Inder besinnen muss, eben sagen muss, habt ihr denn keine bessere Idee? Indien ist eine ganz alte, ganz tiefe Zivilisation und habt ihr wirklich keine bessere Idee, als uns nachzulaufen, diesen dummen Ideen, die wir haben, dass jeder ein Auto haben muss und dass alles also Prestige und Verschwendung und verschwenderischer Umgang mit Ressourcen und so weiter. Also müsst ihr uns das alles nachmachen? Habt ihr nicht ein besseres Leben, das ihr euch vorstellen könnt?
Jetzt muss ich doch lächeln, weil jetzt sind Sie ja gerade der aus dem Westen, der kommt, um den Indern zu sagen, sie sollen sich auf die alten Kultur zurückbesinnen.
Naja, das ist eben, weil ich ausgleichen möchte, die Versuchung, die ja auch schon da ist. Es ist ja nicht so, dass wenn ich wegbliebe und nicht zu den Indern in solcher Art und Weise spreche, dass sie dann von niemandem beeinflusst werden. Westliche Einflüsse sind massiv da in Indien. Alle möglichen westlichen Firmen sind dort. Sie versuchen zu verkaufen, sie machen Werbung und so weiter. Und es ist, glaube ich, ganz gesund, dass jemand als Gegengewicht auch vom Westen kommt und sagt, naja, 99%, was ihr vom Westen hört, sagt euch zwar, dass ihr diesen westlichen Lebensstil annehmen solltet, aber ich bin vom Westen und ich sage euch, tut das nicht. Das ist ein Riesenfehler. Ihr seid viel besser dran mit eurer eigenen Kultur. Das ist eine Einbahnstraße oder eine, ich sollte sagen, eine Sackgasse, die in die der Westen hineingelaufen ist. Und wenn der Rest der Welt im Westen in diese Sackgasse folgt, dann haben wir im Endeffekt keine guten Überlebenschancen.